Ja, moin, liebe Geschwister.
Moin.
Scheint die Sonne, das kann ich nicht in Spruch bringen. Willkommen in unserem Ostfriesenwetter. Ah nee, vorhin hat es geregnet. Willkommen in unserem Ostfriesenwetter. Falls der Livestream funktioniert, ich würde sagen auch schönen guten Morgen auch von meiner Seite an alle Zuschauer. Ich freue mich, dass ich euch heute im Wort dienen darf. Und es gibt nun eine gewisse Person, die kennen wir, denke ich, alle. Unseren Glaubensvater. Wer ist denn unser Glaubensvater? Bitte? Abraham, richtig. Arthur hat es richtig erraten. Unser Glaubensvater ist Abraham. Wir werden jetzt den Text nicht durchlesen, denn auf unserem Predigtplan steht ja 1. Mose 12 bis 17, also 5 Kapitel. Wenn ich das jetzt alles durchlesen würde, dann wäre die Predigt eigentlich, die Zeit der Predigt schon durch. Aber ich werde eine Vers-für-Vers-Auslegung machen. Nein, also ich werde mich auf ein paar Punkte dort beziehen, auf ein paar Gedanken, um herauszufinden, was es bedeutet, dass Abraham unser Glaubensvater ist. Denn wenn ich jetzt in den Raum fragen würde, was heißt denn das, dass Abraham unser Glaubensvater ist? Ich bin davon überzeugt, dass es verschiedene Meinungen gibt und die können auch richtig sein, die können auch falsch sein. Meine können richtig sein, falsch sein. Ich möchte einfach ein paar Gedanken uns weitergeben, vor allem auch, was es für mich bedeutet, dass Abraham mein Glaubensvater ist und dementsprechend mit dem Wort Gottes das auch begründen können. Ja, lesen wir erstmal aus 1. Mose 12. Die Verse müssten wir eigentlich alle kennen. Ne, auch in der Kinderstunde, da wird ja Abraham, ich sage jetzt mal von Gott berufen, 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Ich lese vor. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ja, geh hinaus. Wo hat denn Abraham vorher gelebt? Bitte? Weiß das jemand? Chaldea, Ur, ne? Später noch Haran. Genau, lesen wir auch bei der Apostelgeschichte 7, bei dem Zeugnis von Stephanus. Mesopotamien, bevor Abraham gerufen wurde, lebt er in Haran. Wisst ihr, es ist oft so, wenn wir die Bibel lesen, die Bibel zeigt uns eigentlich so die Fakten. So war es halt gewesen. Er lebte halt dort drüben, dann hat Gott ihn gerufen und Abraham ist halt gegangen. Ne? Fertig. Und wir lesen ab da irgendwann Kapitel 13. Ich will es mal so ausdrücken, wenn wir die Bibel lesen, versucht euch mal hineinzuversetzen, was es für einen Abraham bedeutet hat, hinauszugehen. Wer lebte denn alles in Haran? Das ist doch sein soziales Umfeld gewesen, oder? Ich weiß nicht, wer da noch alles war an den Verwandten. Wir wissen, dass Lot noch mit ihm gegangen ist. Aber wir wissen, dass Abraham mit ungefähr, je nach Text, ja, 75 Jahre alt war, als Gott ihn gerufen hat. Also schon ein alter Mann. Man müsste sagen, sein ganzes Leben lang hat er eigentlich mit seinen Freunden, mit seinen Verwandten, einfach mit seinem sozialen Umfeld dort gelebt. Waren denn die Chaldäer Gottesverehrer? Sie waren eigentlich Götzendiener. Also vom religiösen Aspekt gesehen war es auch sehr schwierig, damals für einen gottesfürchtigen Mann dort zu leben. War Abraham davor gläubig? Ab wann wurde er gläubig? War er gläubig, als Gott ihn jetzt hier gerufen hat? Weiß ich nicht. Ich weiß nur eins. Für einen Menschen, der gerade aus seinem üblichen Umfeld rauskommt und wohin ziehen soll, wo er gar nicht weiß, wohin es gehen soll, das ist unglaublich schwer. Denk mal daran, ich will vielleicht ein Beispiel nehmen aus meiner Familie. Meine Eltern sind geflüchtet, 1992 aus der damaligen Sowjetunion. Ich war damals 1,5, 2. meine Eltern, wenn sie darüber erzählen, die wollen gar nicht darüber reden, weil sie nicht mehr an diese Zeit denken wollen. Die sind im Winter los, haben das Auto vollgepackt und sind einfach los. Ich als kleines Baby mit dazu, meine Schwester war damals 10. Sie mussten gehen. Der Grund war, es gab kein Essen mehr und ich wäre gestorben. Sie mussten fliehen. Wenn ihr sie fragt, wie habt ihr euch da gefühlt? Hey, mein Vater musste seinen Bruder zurücklassen. Meine Mutter war Lehrerin. Mein Vater war Dozent. Sie hatten Freunde, Nachbarn. Und auf einmal sollten sie weg. Bei Abraham war es so, dass Gott ihn gerufen hat. Und Gott hat gesagt, das Frühere, wo du da gelebt hast, raus da. Und wenn du das tust, kommt dir gleich eine Verheißung. Ich will dich segnen, dich groß machen. Dieses Opfer, was du jetzt eigentlich für mich tust, dass du da hinausgehst, ich werde dich nicht im Stich lassen. Gehorche, geh da raus und ich will dich zu einem so großen Volk machen und du sollst ein Segen sein für alle Geschlechter der Erde. Wisst ihr das von der Archäologie gesehen? Das fand ich ganz interessant. Ist jetzt was ganz Neues. Ich habe es ja selber nicht geprüft. Ich kann nur sagen, was die Leute gesagt haben. Die Ortschaften Mesopotamien, Chaldea und Haran, also diese Gegend, war sehr wohlhabend. Sehr, sehr wohlhabend. Allein schon da ist für uns schon so ein Punkt. Jetzt stellt ihr mal vor, wir in unserem Industrieland hier. Ja, Gott ruft uns und sagt, so Leute, packt eure Zelte, ihr geht jetzt nach Afrika. Hätten wir auch einfach gesagt, alles klar, machen wir. Wie hat Abraham denn dann gelebt, als er rausgegangen ist? Nomadenleben. Wir wissen auch, dass der Herr ihn trotzdem gesegnet hat. Aber Abraham, er hatte doch, ich will es mal so ausdrücken, keine bleibende Stadt. Ein Nomadenleben von Zelt zu Zelt, von Ortschaft zu Ortschaft, das ist nicht gerade einfach. Immer unterwegs zu sein. Was hat es Abraham gekostet? Dieses Gebot, geh hinaus. Als du berufen wurdest, als der Herr Jesus in dein Leben kam, konntest du auch nicht in deinem früheren Leben bleiben. In dem System, wo du drin gesteckt hast. Der Herr hat auch zu dir gesagt, geh raus da, folge mir nach und ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und ich bin davon überzeugt, als du umgekehrt bist und dein Leben Jesus geweiht hast, du warst ein Segen und der Herr hat dich gesegnet. Ich bin davon überzeugt. Es heißt in Offenbarung 18,4, geht hinaus aus ihr mein Volk, damit ihr ihren Sünden nicht teilhaftig werdet. Es geht hier um Babylon. Geht hinaus, werdet nicht teilhaftig deren Sünden. Einfach mal eine Frage zwischendurch. Was wäre passiert, wenn Abraham Nein gesagt hätte? Ich gehe nicht. Ich bleibe da. Ich will in meinem Umfeld bleiben, wo Götzendienst getrieben wird. Ich will in dem Wohlstand bleiben, wo ich bin. Ich will in der Sicherheit bleiben, weil hier weiß ich alles. Gott, wo willst du mich denn hinführen? Stell dir vor, der hätte so reagiert. Hätte Gott ihn dann so überaus gesegnet? Wäre Abraham ein Segen geworden für alle Geschlechter der Erde? Leute, liebe Freunde, Berufung, Nachfolge bedeutet Opferbereitschaft. Wenn der Herr was sagt und es hat Konsequenzen für unser Leben, sogar für unser ganzes Leben, dann ist es unsere Entscheidung. Entweder wir gehen hinaus und folgen Jesus nach oder wir bleiben zurück. Doch ein Segen, wenn wir in dieser Form nicht behalten können. Und nicht erfahren. Es heißt ja, du sollst ein Segen sein. Und wir wissen ja, dass Abraham überaus gesegnet wurde. Auch in seiner Nachfolge. Er hat alles verlassen, sein Wohlstand, seine Sicherheit, das Umfeld, das er kannte, und geht hinaus. Und wir wissen aber, dass Abraham, ich will es mal so ausdrücken, er wurde schon reich, oder? Wenn ich das jetzt so sagen darf. Ich weiß jetzt nicht im Vergleich zu anderen, aber die Bibel sagt schon, dass er wirklich überaus genug hatte. Schaut mal, wenn der Herr etwas von dir und mir fordert, Opfer, der Herr lässt uns nicht alleine. Es kam mal ein junger Mann und hat eine wichtige Frage gestellt zu einer wichtigen Person. Der junge Mann hat gefragt, guter Mann oder guter Meister, wie bekomme ich ewiges Leben? Was war die Antwort? Halte die Gebote. Du kennst sie. Und diese wichtige Person zählt die Gebote auf. Daraufhin sagt der junge Mann, habe ich schon gehalten, seit meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Ja? Und diese wichtige Person sagt, wenn du vollkommen sein willst, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, komm und folge mir nach. Wie hat der junge Mann reagiert? Natürlich. Nein, ne? Sein Herz, wo hing das? Am Geldbeutel. Der junge Mann ging traurig weg. Und Jesus sagt, wie schwer ist es für Wohlhabende, für Reiche, für die, die was haben, ins Reich Gottes einzugehen. Denn ihr Herz ist nicht ungeteilt beim Herrn. Und daraufhin sagen die Jünger, also Petrus stellvertretend für alle, Herr, Markus 10 kann man das nachlesen, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Und was sagt der Herr? Weil ihr das getan habt. Wer um meines Namens willen und um des Evangeliums willen, Äcker, Frauen und Kinder, alles wird da aufgezählt, verlässt um meines Namens willen, der wird nicht nur in dieser Weltzeit bekommen, hundertfältig, an Brüder und Schwestern und Äcker plus das ewige Leben. Es ist ganz wichtig, das steht so im Markus-Evangelium, Markus 10, Vers 33. Da steht, nicht nur in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen, das ewige Leben. Ich kann das bestätigen. Als ich mich bekehrt habe, und ich will es mal so sagen, im Geistlichen gesprochen, wo ich meine Familie, die Jesus nicht kennt, verlassen habe. Ich habe eine Halbschwester. Jetzt habe ich sehr viele. Ich war nicht gerade reich. Ich war ein Alkoholiker und drogensüchtig. Ich hatte nicht viel Geld. Ich bin jetzt auch nicht reich. Okay? Aber jetzt habe ich Geld. Ich habe so viel Geld, dass ich meine Familie versorgen darf. Hat der Herr diese Verheißung erfüllt? Wenn man wirklich bereit ist, sein Leben Jesus zu weihen, und zwar sein ganzes Leben, auch der Wohlstand. Der Herr lässt dich nicht alleine. Der hat nicht gesagt, werd jetzt ein Bettler. Der Herr hat gesagt, folge mir nach. Und du wirst das bekommen, was du brauchst, um in dieser Nachfolge zu leben. Und wie wir am Beispiel vom Abraham zum Beispiel sehen, das ist jetzt nicht der Regelfall, aber so war es bei ihm, der wurde sogar überaus reich gesegnet. Wie schön das doch ist. Abraham ist das beste Beispiel dafür, was Nachfolge Jesu eigentlich bedeutet. Eine Opferbereitschaft, das ganze Leben komplett zu ändern, hinauszugehen aus dieser Welt und für Gott zu leben und dabei aber zu sehen, dass Gott einen nicht alleine lässt. Ist das nicht schön? Er, der keine bleibende Stadt hatte, er suchte hier nicht auf Erden irgendeine Stadt, sie aufzurichten, sondern die zukünftige. Wenn du und ich Abrahams Kinder sind, so sollten wir doch auch die zukünftige suchen, oder? Manche Christen leben so, als wäre es hier die Ewigkeit, als hätten wir hier diese bleibende Stadt. Man investiert seine ganze Kraft und seine ganze Zeit für seine Häuser, für seine Autos, für seine Hobbys. Bitte nicht falsch verstehen, ja? Wir dürfen auch Häuser bauen, ja? Nicht falsch verstehen. Wir sollten das nehmen, was wir nötig haben und brauchen, auf jeden Fall. Das sagt auch die Schrift so. Aber ich soll doch mein Herz daran nicht verlieren. Das soll doch nicht die Priorität in meinem Leben sein. Und wenn der Herr uns ruft, geh hinaus, lass das Haus da liegen. Geh hinaus. Ich will nicht, dass du mit deinen Autos zu tun hast. So weiß ich, selbst wenn ich diese Opfer bringen sollte in der Kraft Jesu Christi, der Herr wird mir das geben, was ich brauche. Denn er hat es verheißen. Ich will dich segnen. Wir wissen, oder besser gesagt, ich stelle mal die Frage, wie oft war Abraham in Ägypten? Immer wenn ich predige, immer meine Fragen. Ne? Also, er war eigentlich zweimal. Ne? Einmal in 1. Mose 12 und einmal in 1. Mose 20. Wir können mal aufschlagen. Achso, ihr seid wahrscheinlich noch in 1. Mose 12. Es steht ja ab Vers 10, bei mir ist so eine kleine Überschrift in der Bibel, Abraham in Ägypten. Ne? Und ich lese mit euch Vers 17, 1. Mose 12, Vers 17, da heißt es, aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau des Abrahams, willen. Ich denke, wir kennen die Geschichte, ne? Die ging nach Ägypten, Sarah war wunderschön, trotz ihres Alters. Ich habe ja auch, meine Frau heißt auch Sarah, ich kann es bestätigen. Das ist einfach, weil die Geschichte und der Pharao wollte sie nehmen und Gott hat gesagt, nein, die gehört Abraham, ich will ihn segnen und ich habe gesagt, ich werde auch um seines Namens willen jeden verfluchen. So war es dann auch. Dann auch 1. Mose 20, können wir auch mal mit aufschlagen. Da finde ich das ein bisschen... Hä? Er ist aber nicht in Ägypten. 1. Mose 20? Wo ist er denn? Ach, bei Abimelech. Ja, Entschuldigung, mein Fehler. Verwechselt. Entschuldigung. Dankeschön. Aber es geht mir um einen gewissen Punkt. In 1. Mose 12 ist er beim Pharao. Gott schlug ihn. Und dann sind sie in Abimelech. 1. Mose 20. Und ich lese mit euch die ersten Verse. Da heißt es, Abram aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadesh und Schur und erhielt sich als Fremdling in Gerar auf. Und Abram sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gerar, Sarah holen. Aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert und er sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und auch ich selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich doch dies mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan? Und Gott sprach zu ihm im Traum, auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Es steht in Römer 15, Vers 4, einer meiner persönlichen Lieblingsverse aus einem bestimmten Grund, alles, was zuvor geschrieben steht, steht für unsere Belehrung geschrieben, damit wir Trost und Hoffnung haben auf Grundlage der Schrift. Wichtig, Römer 15, 4. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, steht für uns zur Belehrung, zum Trost und zur Hoffnung. Auch die Geschichte mit Abraham, steht das auch für mich zur Belehrung da? Zum Trost und zur Hoffnung? Wisst ihr, wie schön ich das finde, wie ich sehe, wie Gott bei Abrahams Leben eingegriffen hat? Abraham war in gewissen Notsituationen. Er hatte Angst um seine Frau und auch um sein Leben und dachte, die werden mich wahrscheinlich umbringen wegen meiner wunderschönen Frau. Und sie haben natürlich gesündigt, gelogen. Es ist nicht richtig. Aber Gott hatte ja ihn nicht im Stich gelassen in diesen Umständen. Gott hat aktiv eingegriffen. Einmal schlug er den Pharao, einmal erscheint er im Traum und beide Male wurde Abraham und Sarah gerettet. Wenn du und ich in Situationen kommen, wo Menschen uns bedrängen, sei es bei der Arbeit, sei es von der Familie, von deinem Umfeld, dürfen wir auch knien, beten und sagen, Herr, bitte erscheine diesem einen im Traum, dass das verhindert wird. Dürfen wir darüber beten? Kann es auch sein, dass Gott auf diese Art und Weise retten kann? Ich kann euch eine Geschichte erzählen von einem Missionseinsatz in Indien. Ich war jetzt da nicht dabei, aber ich weiß es von Brüdern. Sie hatten Probleme mit dem Papierkram. Ist toll, oder? Ne? Du gehst in Missionseinsatz, hast Probleme mit dem Papierkram, denn aufgrund von diesem Papierkram konnten sie nicht weiter evangelisieren. Sie mussten sonst das Land verlassen. Und die Brüder haben gebetet und haben gesagt, Herr, du kannst es schenken, dass dieser Typ, der da vorne sitzt, der uns den Stempel verweigert, dass das irgendwie verhindert wird. Du kannst es schenken. Wisst ihr, was noch am selben Tag passiert ist? Dieser Mann, der den Stempel nicht gegeben hat, ist gestorben. Am selben Tag. Er wusste, dass es Christen war. Und er wollte nicht, dass sie dort in dieser Provinz in Indien evangelisieren. Die Brüder haben nicht um seinen Tod gebeten. Sie haben nur gebeten, Herr, schenk bitte, dass es irgendwie funktioniert. Und der Herr schlug diesen Mann. Unfassbar, oder? Wenn wir lesen, Abraham in Ägypten und er schlug den Pharao. Liebe Geschwister, Gott, der damals gelebt und gewirkt hat, der allmächtig ist, er kann auch bei uns heute noch so wirken. Und auch heute noch kann er aktiv eingreifen, wenn es seinem Willen entspricht. Ich selbst war in Situationen, wo ich wirklich in Gefahr war. Ich war wirklich in Gefahr. Und ich wusste damals, aufgrund von Römer 15,4, wenn alles zur Belehrung dient, ich habe zu Gott gebetet und habe gesagt, Herr, ich bin kein Abraham und ich bin kein Josef, aber ich bin ein Kind Abrahams und Josef ist mein Glaubensvorbild. Bitte rette mich. Bitte rette mich, so wie du diese Männer gerettet hast. Und der Herr hat Gnade geschenkt. Der Herr hat gerettet. Es kann aber auch sein, dass du ein Leben führst wie ein Jeremia. Denn Jeremia hat so gelitten und war auch ein Glaubensheld. Der Herr hat da vieles durchgehen lassen. Wir haben ein Beispiel von Abraham, wo der Herr aktiv eingegriffen hat. Und wir haben auch Beispiele von den Propheten, die ihr Leben gegeben haben. Beides kann bei uns zutreffen. Nur in allen Fällen gibt uns doch die Schrift Trost und Hoffnung, dass das Ende von diesen Männern ein Happy End war. Denn auch wenn wir unser Leben geben müssen wie ein Jesaja und wie ein Jeremia, wo sind wir dann? Im Paradies. Und wenn der Herr es möchte, dass wir doch gerettet werden in dieser Situation wie bei Abraham, so kann auch er eingreifen und wir dürfen und sollen im Glauben dafür beten. Deswegen liebe ich es auch, das Alte Testament zu lesen, weil wenn ich sehe, wie Gott dort gehandelt hat, nicht nur bei Abraham, sondern auch bei Chronikerbüchern, ich weiß, Gott kann auch so in meinem Leben handeln. Er kann. Nicht, dass es wird, überhaupt nicht, aber er kann. Und wenn ich sehe, wie die Propheten gelitten haben, wie Hiob gelitten hat, dann heißt es auch in Jakobus 5, gedenkt an das Ende, was Gott da geschenkt hat. Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Schreibt der Apostel Paulus. Gott kann retten und Gott kann auch opfern. Doch beides hat ein Happy End. Schlagen wir mal auf. Abraham ist ganz besonders bekannt wegen den wegen 1. Mose 15, 6. Wo sind die Bibelschüler hier? Was steht denn da? 1. Mose 15, 6. Abraham glaubte. Und das wurde ihm? Danke, lieber Bibelschüler. Lesen wir mal 1. Mose 15, 1 bis 6. Da heißt es, nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ja, was hat denn Abraham geglaubt? Was hat Abraham denn geglaubt? Gott schenkt ihm Kinder, oder? Kurz von mir zusammengefasst. Abraham sagte, wird nicht sein. Du hast mir keine Nachkommenschaft gegeben, also ich bin unfruchtbar. Und jetzt soll Eliezer von Damaskus, der soll das Erbe antreten. Und Gott sagt, nein, du sollst einen Sohn kriegen. Und nicht nur das, wir gehen hier mal raus, es ist Nacht. Schau dir mal die Sterne an, kannst du sie zählen? Kein Mensch kann die Sterne zählen. So soll dein Same sein. Und es steht einfach, und Abraham glaubte. Er glaubte das. Ja. Abraham glaubte den Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat. In was für einer Situation? Ihr müsst euch mal vorstellen. Ist hier jemand, ich weiß nicht, ein älterer Bruder, wer ist hier über 75? Vielleicht schämt sich ja einer, ne? Okay, muss man sich nicht melden. Aber ich will es mal so ausdrücken. Wenn ich 75 bin oder 80 und man sagt mir, hey, du und deine Frau Sarah, ihr kriegt da noch Kinder. Also da würde ich schon gucken, so, okay, ich kann kaum aufstehen. Wie funktioniert das? Doch, doch, und zwar so viel wie Sterne am Himmel. Ne? Alles klar. Der Punkt ist, bei Abraham, er war schon so fertig, er hat schon gesagt, ah, guck mal, da ist jemand, der Knecht, Eliezer, von dem das Erbe, der wird es antreten. Ich habe halt niemanden bei mir. Du hast mir einen Sohn bzw. Kinder verwehrt. Und Gott sagt, obwohl du dein ganzes Leben lang keine Kinder bekommen hast, nicht in deiner Manneskraft mit 20 oder mit 30, wo es ja normal ist, sondern als Opa bzw. Uropa, da sollst du Kinder kriegen. Und Abraham glaubt ihm. Er glaubt ihm. Und die Schrift sagt, weil er das getan hat, das soll ihm zur Gerechtigkeit dienen. Das soll ihm als Gerechtigkeit angerechnet werden. Gibt es Verheißungen in der Bibel, die du manchmal liest und sagst, ach, bei mir nicht. Auf mich trifft sowas nicht zu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in gewissen Situationen bin, in gewissen Umständen, und ich lese die Heilige Schrift, und dann kommen Verse an mich ran, da fällt es schon schwer, diese Verse auf einen anzuwenden. Weil du sagst, aber ich bin doch gerade in dieser Situation. Und der Herr hat zugelassen, dass es so und so ist. Wann soll das denn geschehen? Und wieso gerade bei mir? Kennt ihr das? Und was hat Abraham getan? Er glaubte. Er glaubte in dieser entmutigen Situation. Ich will mit euch aufschlagen, Römer 4. In Römer 4 behandelt Paulus zwei Glaubenshelden zu unserem Alten Testament. Er betrachtete Abraham und David, also einen, der noch vor dem Gesetz lebte, und David, der unter dem Gesetz lebte. Und beschreibt damit eigentlich, dass Gott wohlgefallen hat an Glauben, an Glaubensgehorsam und nicht unbedingt an das mosaische Gesetz. Und da wird es interessant beschrieben, ab Vers 16 lesen wir, Römer 4, ab Vers 16. Da heißt es, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass sein Vater vieler Völker werde. Gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Bitte denkt an 1. Mose 15, wenn ihr das lest. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Übertretung willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Für mich persönlich einer der schönsten Passagen im ganzen Römerbrief. Hier wird genau das beschrieben, was wir in 1. Mose 15 gelesen haben. Abraham wird eine Verheißung gegeben und die Umstände beschreibt Paulus, seinen erstorbenen Leib, den erstorbenen Leib seiner Frau. Und er bekommt diese Verheißung und sagt, menschlich gesehen, das funktioniert doch nicht. Wieso denn nicht davor? Und wieso wird da nicht diskutiert? Ja, aber Herr, warum nicht, wo ich 20 war? Warum erst, wo ich 99 war? Das will Abraham gar nicht. Was Abraham macht ist, er gab Gott die Ehre, indem er glaubte, dass das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Wenn du in Umständen bist, die dich fertig machen, die dich niederdrücken, wenn du spürst, dass du einfach zu Boden gehst, gib Gott die Ehre. Gib Gott die Ehre und zweifle nicht an diesen Verheißungen, die in der Heiligen Schrift geschrieben stehen, für die, die Gott lieben, vom ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn diese Dinge, all diese Dinge, dienen uns zum Guten, damit wir Christus ähnlicher werden. Wenn ein Mensch gefallen ist, auch in Sünde gefallen ist, und er sagt, wie soll Gott das mir vergeben, was ich getan habe? So glaubt doch an diesen Verheißungen, alle Sünden werden den Menschenkindern vergeben werden. Denn er ist gestorben und auferweckt worden für unsere Sünden. Und auch wenn du es nicht glauben kannst, so schrei wie der Vater im Evangelium, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gib Gott die Ehre. Liebe Geschwister, wenn wir anfangen zu zweifeln an den Verheißungen Gottes, ist uns klar, was wir da tun? Wir nehmen Gott die Ehre. Will hier Gott jemand die Ehre nehmen? Nein, oder? Wie geben wir Gott die Ehre? Es ist nichts Besonderes, wenn wir Gott danken und an seine Verheißungen glauben, wenn es uns gut geht. Also, da ist keine Besonderheit dahinter, sondern gerade da, wo Feuer herrscht, wo der Druck kommt, wo die Umstände so heftig sind, dass man überhaupt nichts mehr glauben kann. Gerade da die Entscheidung zu treffen. Und ich werde jetzt doch Gott die Ehre geben. und seinen Verheißungen glauben und dementsprechend handeln. Ich werde es doch tun. Denn Gott weiß, warum ich in diesen Umständen bin und in dieser Situation. Ich werde ihm die Ehre geben, weil ich es ihm schuldig bin. Wie wurde Abraham gerechtfertigt? Haben wir gerade gelesen, ne? Durch Glauben, oder? Ist richtig. Ja? Jakobus 2,21. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf einem Altar darbrachte? Ja, wie jetzt? Wurde er jetzt durch Glauben gerechtfertigt oder durch Werke? Widerspruch, ne? Das Interessante ist ja, wenn ihr Hebräer 11,17 aufschlagt, in Hebräer 11,17 heißt es, durch Glauben brachte Abraham Isaak zum Opfer dar. Durch Glauben. Jakobus schreibt, ja, er brachte ihn da und durch die Werke wurde er gerechtfertigt. Hä? Ja, Glaube oder Werke? Was sind das? Seltsam, oder? Ich will es mal so ausdrücken. Schlagen wir mal auf 1. Mose 26, 4 bis 5. Bleiben wir auch mal bei Mose. Hier wird nämlich eine Verheißung an Isaak gegeben, an den Sohn Abrahams. Und wir lesen 1. Mose 26, 4 bis 5, da heißt es: Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels. Und ich will deinen Samen das ganze Land geben, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Und dann heißt es: Weil Abraham meine Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Interessant, Gott sagt nicht, weil Abraham glaubte. Warum? Weil er meine Gebote gehalten hat, weil er mir gehorsam war. Bei allen meinen Satzungen. Problem, ne? Er ist für einen Prediger, der hier vorne steht, wie, was macht man damit? Ich möchte ganz kurz, weil es ja um Abraham geht, unseren Glaubensvater, kurz auf dieses Thema Glauben eingehen. Stellt euch mal Folgendes vor. Wir hatten doch letztes Jahr diese Flutkatastrophe, ne, bei uns in Deutschland. Wisst ihr noch? Ist ja nicht lang her. Ne? Da sind ja viele Gemeinden, sind ja runter, fand ich super. Sogar Schwestern kamen da mit, ne, habe ich selbst gesehen und haben da mitgeschaufelt und so. Richtig super. Ich bringe dieses Beispiel so gerne jetzt, weil es ist noch bei uns in unseren Köpfen, wir können uns das sehr gut vorstellen. Stellt euch mal vor, wir leben ja hier gerade an der Nordsee, ne? Also sehr nah am Wasser. Und jetzt kommen heute Nachmittag irgendwelche Forscher, ich weiß nicht, wer das heißt, ist, ne? Naturkatastrophen, irgendwie, wie nennt man die? Ne? Diese Naturwissenschaftler und sagen, hey, heute Nachmittag kommt eine Flut, Leute. Die kommen jetzt hier in unsere Gemeinde und sagen, heute Nachmittag sicher, es kommt eine Flut. Wir haben es geprüft, wir haben es geforscht, es ist so. Die eine Hälfte in unserem Saal, die glaubt dieser Botschaft nicht. Was wird die machen, die Hälfte? Nachdem ich ihr Amen gesagt habe, steigt sie ins Auto, fährt nach Hause, Mittagessen, Mittagsschläfchen. So wird der Nachmittag verbracht, oder? Sonntag, schön. Die andere Hälfte glaubt dieser Botschaft. Eine Frage an dich. Die glauben, würden sie auch einfach nach Hause gehen, Mittagessen und dann Mittagsschläfchen halten? Warum nicht? Ja? Ist das so? Alle einverstanden? Die einen glauben dieser Botschaft und handeln dementsprechend. Die anderen, die das nicht glauben, die leben ganz normal weiter ihr Leben. Stellt euch mal vor, Dina, ich nehme gerade mal dich als Beispiel, du hast so schön geredet. Da kommen diese Leute und sagen, hey, da kommt die Flut. Und jetzt gehst du zu André, zu deinem Ehemann und sagst, Schatz, glaubst du das? Ja, sagt er. Aber er geht nach Hause, isst sein Mittagessen und schläft. Was würdest du denken? Würdest du denken, er glaubt dieser Botschaft? Jetzt weckst du ihn? Hey, du hast doch gesagt, du glaubst das. Ja, mach ich doch, was willst du? Ja, wie, was willst du? Ja, da müssen wir, ja, ich glaube doch. Ich glaube dieser Botschaft. Und jetzt lass mich umdrehen, ich will weiter schlafen. Du würdest doch zu Recht fragen, ist er eigentlich, oder? Weil wenn du das glaubst, wenn du wirklich davon überzeugt wärst, du würdest doch anfangen, die Koffer zu packen, die Kinder ins Auto zu schmeißen, um so weit wie möglich wegzufahren, oder? Wenn wir von etwas überzeugt sind, dann dementsprechend werden wir auch handeln. Wenn ich davon überzeugt bin, dass die Säuglingstaufe die Babys von der Hölle rettet, davon sind viele überzeugt. Was werde ich tun, wenn meine Tochter im Juli geboren wird? Ich werde sie taufen, ob sie will oder nicht. Ich werde es tun. Was passiert, wenn ich das nicht glaube, dass die Säuglingstaufe was bringt? Dass ich sage, es ist sogar falsch, wenn man Säuglinge tauft. Werde ich dann meine Tochter taufen? Erst wenn sie selber glaubt, oder? Das bedeutet, das, was du hier an Entscheidung getroffen hast, wirklich, dementsprechend wirst du auch handeln. Es ist ein großes Problem bei uns, dass wir den Glauben an Christus leider auf eine Weise definiert haben, die einfach nur, ich will es mal sagen, eine mentale Zustimmung ist. Ich glaube, aber lass mich jetzt in Ruhe. Ja, Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, aber ich glaube nicht, was du mir gesagt hast. Denn der Herr hat auch gesagt, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht das, was ich sage. Glaube an Jesus bedeutet nicht, einfach nur das anzuerkennen, was er getan hat. Das ist wahr. Sondern auch das zu tun, was er gesagt hat. Das ist Glaube an Christus. Als Abraham Gott glaubte an diese Verheißung, hat er doch dementsprechend auch gelebt. Er glaubte wahrhaftig daran. Wenn einer aber sagt, er glaubt zwar, aber er handelt nicht dementsprechend, würden auch wir den Urteil fällen und sagen, na, du glaubst auch nicht richtig. Du glaubst nicht ehrlich. Dein Glaube ist nur eine Meinung, aber nicht eine Lebensentscheidung. Darum, wenn eine Flut kommen wird und die Botschaft wird ausgesprochen, wir werden sehen an dem Handeln von jedem Einzelnen, ob der wirklich glaubt oder nicht. Darum brachte auch Abraham Isaak als Opfer dar, weil er glaubte, dass Gott ihn auch aus den Toten auferwecken kann. Steht nämlich weiter. Und Abraham glaubte Gott, dass sein Vater viele Völker wird. Dementsprechend hat er sich an seine Satzungen gehalten, weil Gott es ihm gesagt hat. Wer wahrhaftig glaubt und wer wirklich ein Abrahams Kind ist, das wird man schnell merken, wer es wirklich wahrhaftig ist. Ich schlage euch noch auf, 1. Mose 17. Ich bin jetzt wieder in Jakobus 2 gelandet. 1. Mose 17. Das fand ich sehr interessant. Da heißt es in Vers 1 und Vers 9, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Noch bevor Isaak auf die Welt kam. Vers 9, und Gott sprach weiter zu Abraham, so bewahre du meinen Bund und du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Wandle vor mir, sei untadelig. In Römer 4 heißt es, dass wir wandeln sollen in den Fußstapfen des Glaubens wie unser Vater Abraham. So wie Abraham gewandelt ist, das lesen wir in 1. Mose, und er ist unser Glaubensvater, so sollten auch wir wandeln. Was heißt ein Vater? Oder Glaubensvater. Ich kann es euch sagen, ich bin nämlich Vater. Mein Sohn, beziehungsweise meine Söhne, das ist sehr interessant, wenn ich am Essenstisch sitze und meine Söhne, die sind so Papakinder. Ja? Fragt mich nicht, warum. Aber der Punkt ist, die machen mir alles nach. Einfach alles. Wie ich esse, egal was ich sage, es ist lustig. Und wie ich gewisse Dinge äußere, wie ich rede, so reden sie auch. Wie ich handle, so wollen sie es auch tun. Ich bin ihr Vater. Ich bin ihr Vorbild. Für die, ich bin der König. Ganz komisch für mich, aber das ist so. Wenn Abraham unser Glaubensvater ist und wir sehen sein Leben, ja, was heißt denn das? Wenn du wirklich Abrahams Kind bist, Abrahams Sohn und Abrahams Tochter, dann beweise es. Beweise, dass du hinausgehst aus diesem Weltsystem und Jesus nachfolgst. Beweise es, dass du Abrahams Sohn bist, indem du keine bleibende Stadt hier suchst, sondern die zukünftige in deinem Herzen ist. Beweise es, dass du so einen Vater hast im Glauben. Dieser Mann, liebe Freunde, er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Wisst ihr, wann das erste Mal geschrieben steht, das Wort Liebe? Das habe ich von Ocker gelernt. Wo steht das erste Mal Liebe? Bei der Opferung Isaaks. 1. Mose 22. Gib hin deinen Sohn, den du lieb hast. Was hat Gott von ihm verlangt? Das Liebste, was er hatte, was Gott ihm gegeben hat, auf das er 100 Jahre gewartet hat, das sollte er jetzt Gott opfern. Und jetzt kommt dieses Unmenschliche in meinen Augen. Der Mann war bereit, das zu tun. Was bedeutet es, dass Abraham unser Glaubensvater ist? Was bedeutet das für dich, dass du in seinen Fußstapfen wandeln sollst nach Römer 4? Wenn Gott auch uns sagt, gib dein Liebstes für mich hin, dann sollten wir nicht zögern, dann sollten wir ganz im Gegenteil zurückdenken und sagen, Gott, du hast auch dein Liebstes für mich gegeben. Ich bin es dir schuldig, dass ich alles, sowohl Frau als auch Kinder, Äcker und mein ganzes Leben dir weihe, denn du hast auch dein Leben für mich gegeben. Und ich beweise in meinem Leben, dass ich wirklich Abrahams Same bin, indem ich so glaube und so handle, wie mein Glaubensvater es auch getan hat. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus Christus, wir danken dir für dein herrliches Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns erkauft hast für deinen himmlischen Vater. Und Herr, du hast es freiwillig getan. Du hast dein Leben für mich, für uns, für die ganze Welt gegeben, damit alle gerettet werden können. Du hast ein Vorbild hinterlassen und die Schrift sagt, wer meint, dass er in ihm bleibt, ist verpflichtet, auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und wir haben heute gelesen und gehört von Abraham, der auch gewandelt ist auf dieser Erde, unser Glaubensvater, der Vater vieler Völker, der ein Segen war für diese Welt, wo es in der Schrift heißt, ihm, wo die Welt nicht würdig war und auch unseren anderen Glaubensvätern und Müttern. Sie haben hier auf Erden in Höhlen gelebt und waren Nomaden. Herr Jesus, sie haben selbstlos gelebt, weil sie dich geliebt haben. Und auch wir wollen unser Leben dir weihen und dich lieben. Und wenn es auch sein muss, so werden auch wir unser Liebstes, unser ganzes Leben auch dir weihen. Denn du hast dein Leben auch für uns gegeben. Ich bitte dich darum, dass jeder hier, der und auch zu Hause, der diese Botschaft gehört hat, der dich vielleicht noch nicht kennt, dass er eine volle und bewusste Entscheidung trifft, ein wahrer Nachfolger von dir zu sein und ewiges Leben zu haben. Amen.